Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Hannover bei Lisa Dobke. Lisa, du lebst und arbeitest hier in Hannover. Wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, wo du, ich sag mal, wo sich ganz freudige Dinge bald in den Vordergrund schieben werden. Du bist schwanger. Wann ist es denn soweit?
Im Januar, Februar, im Zeitraum ungefähr.
Mhm. Freust du dich auf dein Kind?
Ja, klar.
Ja?
Ja, klar ist es nicht, aber ja.
Ja?
Doch sehr.
Ich frage natürlich ganz bewusst, weil ich glaube, du wünschst deinem Kind sicherlich so eine richtige, schöne, behütete Zukunft, nehme ich mal an, oder? So als Mutter ist das doch wahrscheinlich das Normalste von der Welt, oder?
Jetzt muss ich gleich Nein sagen.
Ah, okay.
Also ich glaube, dass die Zukunft für das Baby tatsächlich gar nicht so rosig sein wird mit Klimawandel und politischem Rechtsruck. Ich bin da schon insgesamt sehr unruhig drüber. Aber ich wünsche dem Baby vor allem Sicherheit. Und ich glaube, sich sicher zu fühlen, hat nicht unbedingt etwas mit den äußeren Umständen zu tun, sondern damit, ob man ein Zuhause hat. Und da werden wir sicherlich alles für tun, dass es in diesem Zuhause, dass es dieses Zuhause hat und dass es diese Orte hat, wo es hingehen kann und sich regelmäßig und eigentlich immer sehr sicher fühlt, wenn es dann anfängt zu schwimmen.
Mhm.
Genau.
Wie hast du das in deiner eigenen Kindheit erlebt, Lisa? Gab es immer Menschen, die dich gehalten haben, die dich aufgefangen haben in Situationen, die man ganz normal als Kind erlebt, wo man einfach Mama oder Papa braucht?
Ja. Ja, also ich bin, ich hatte sichere Orte. Sicherlich nicht diese sicheren Orte oder Personen, also ich meine jetzt Orte auch jetzt für synonym mit Personen, sicherlich nicht unbedingt nur die, die man sonst so hat, also so als Kernfamilie, aber meine Mutter hat schon sehr dafür gesorgt, dass wir Personen haben, zu denen wir hingehen können. So, als wäre zum einen meine Patentante, das ist eine Freundin meiner Mutter, die ich dann später zu meiner Patin erwählt habe. Die Geschwister meiner Mutter mit ihren Partnerinnen, mein Großvater, so und auch noch so ein paar Freunde so im Umkreis, die engsten Freunde meiner Mutter. Also, das sind alles Leute, die für mich heute Familie sind und unabhängig von der Blutsverwandtschaft. So, das sind auch so Leute, wenn ich die jahrelang nicht gesehen habe, ich sehe die dann einmal, da fühle ich mich sofort wohl. Mhm. Genau, das sind dann so meine sicheren Häfen. Und später habe ich mir die dann auch selber geschaffen, also mit einem sehr engen Freundeskreis oder einem sehr beständigen Freundeskreis, ja, womit man durchhält, wo man durch so diese Krisen gehen kann.
Mhm. Lisa, welche Rolle hat dein Vater in deiner Kindheit und Jugend gespielt?
Hat gespielt, spielt immer noch. Eine sehr, sehr große, weil der sehr kriminell war und eigentlich meine ganze Jugend abwesend war wegen Haftzeiten. Und dann verstorben ist, da bin ich gerade 15 geworden. Meine Schwester war 13, genau.
Mhm.
Und ja, wurde verhaftet, da war ich 3. Dann wieder verhaftet, das war kurz vor meiner Konfirmation. Also er war auch bis kurz vor meiner Konfirmation in Haft, ich glaube, bis ich 12 war. Und ein Jahr später ist er dann wieder verhaftet worden. Und genau, aber auch er ist trotzdem in gewisser Weise auch so ein Hafen gewesen. Meine Mutter hat sehr darauf gepocht, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und ihn regelmäßig sehen. Und es Briefkontakt und Telefonkontakt gibt, egal wie enttäuscht sie war über dieses Leben oder was sie sich da eigentlich vorgestellt hatte mit uns und ihm. Das war ihr sehr, sehr wichtig und mich auch sehr dankbar für, dass ich auch wirklich sagen kann, ich kenne meinen Vater, auch wenn er so lange nicht da war.
Mhm.
Oder ich kenne eine Seite von meinem Vater, die unabhängig von dem Bild ist, was man hat, wenn man hört, da ist ein Urteil und eine Haftzeit.
Genau. Das heißt, du hast auch immer den Menschen in deinem Vater gesehen, nicht nur den, der da hinter Stacheldraht und Maschendrahtzaun sitzt.
Genau. Ja.
Mhm.
Ja, ich glaube, es war auch ein recht cooler Mensch. Ich weiß nicht, ich habe mich in den letzten Jahren häufiger gefragt, ob ich ihn gemocht hätte oder nicht. Und ich bin auch sehr auf Kriegsfuß mit ihm natürlich dann gewesen. Und zum Teil auch mit meiner Mutter, weil von wieso lässt du dich auf so jemanden ein und so. Diese Fragen dann halt an meine Mutter gestellt. Aber am Ende, ich hatte vor ein paar Wochen eine Begegnung mit auch einem Freund meiner Mutter, der auch meinen Vater kannte. Und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie jemand den Tod meines Vaters richtig ehrlich bedauert hat, der ihn halt von früher kannte. Und er gesagt hat, der ist viel zu früh gestorben, so ein guter. Und wäre dann das Heroin nicht gewesen, wäre auch nicht so geworden. Mhm. Und das war eine sehr, sehr interessante Begegnung. Ich hatte dann tatsächlich auf dem Geburtstag meines Schwagers auch einen Arbeitskollegen von ihm kennengelernt. Er steht kurz vor der Rente. Der hat mir erzählt, dass er mit meinem Vater in der Schule war. Der hat Ähnliches erzählt. Dass er als Fünftklässler mit dem großen Achtklässler, die wollten eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Er hat sich ihm angenommen und die haben dann in den Pausen eine gute Zeit gehabt. Und er war später dann auch ganz erschrocken, was passiert ist. Also ich glaube, der grundlegende Charakter ist in der Basis erstmal cool gewesen und liebevoll. Und ich glaube, also so habe ich ihn mir und meiner Schwester gegenüber auch erlebt. Natürlich sicherlich, wenn ich an so bestimmte Situationen so zurückdenke, ich 13, 14 bin, ein bisschen unbeholfen. So auf einmal stehen da große Kinder vor ihm, deren Alltag er gar nicht so richtig mitbekommen hat. Und dann immer so dieses, häufig so ein, ich das Gefühl, dass er so switcht zwischen, ich habe jetzt meine kleine Tochter hier und ich habe hier eine erwachsene Frau, dieses In-between, das Pubertätsding.
Da fehlte was dazwischen.
Genau, ne? Also in seinem Erleben dann so. Ne? Aber ja, trotzdem, also das ist so mein Vatererlebnis mit ihm. Und trotzdem natürlich auch ganz oft gefragt, ja, haben wir nicht gereicht, dass er aufhört, Heroin zu nehmen? Oder warum hat er wieder angefangen, Heroin zu nehmen? Und
du hast dir also auch selbst ein Stück die Schuld dafür gegeben, auch wenn du eigentlich gar nichts dafür konntest.
Ja, ich glaube, dass das ganz normal ist für Kinder. Sie das alles erstmal persönlich nehmen. Mhm. Und dass das jahrelang dauert, bis man das aufgearbeitet hat und sagen kann, okay, das ist jetzt in Ordnung. Mhm. Und man damit umgehen kann und das irgendwie so für sich mit integriert, so in sein Leben.
Lisa, ich kann mir vorstellen, es gibt genug Menschen, die sagen würden, wenn ich das erlebt habe, was du erlebt hast, dann kann ich eigentlich gar nicht an einen Gott glauben, der mich liebt. Oder ich habe zumindest große Probleme mit Gottes Liebe, an Gottes Liebe überhaupt zu glauben. Ich weiß, ich sitze heute einer Frau gegenüber, die fest davon überzeugt ist, dass Gott sie liebt. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Es hat ein bisschen was mit der Geschichte deines Vaters zu tun.
Ja. Mein Vater hat mich halt dann mit 10 Jahren in diesem Zeltlager angemeldet für Kinder von Strafgefangenen, was eindeutig missionarisch geprägt war. Und auch wenn ich vorher schon im Rallye-Unterricht alles irgendwie aufgesogen habe in diesen 4 Jahren, das war mein absolutes Lieblingsfach, habe ich da halt einen lebendigen Gott, einen gnädigen Gott erleben dürfen. Über die Jahre früher hatte ich da natürlich keinen Begriff für. So. Mhm. Was ist ein gnädiger Gott? Man hat halt gehört, Jesus möchte dein Freund sein, willst du das auch und so. Und mit der Zeit füllen sich dann ja diese Begriffe erst. Mhm. Und wenn er das nicht getan hätte und wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte, würde ich sicherlich nicht mein Leben jetzt so christlich verwurzelt leben, wie ich das jetzt tue. Aber ich glaube, das schließt sich nicht aus, dass mir diese Dinge passiert sind oder ich diese Dinge erlebt habe oder diese Wege mitgegangen bin mit meiner Familie, weil ich es ja musste. Es ist eine Art Zwangsgemeinschaft sozusagen. Und trotzdem erfahren zu können, dass Gott mich liebt. So. Ja. Selbst in diesen blödendsten, dunkelsten Zeiten ist man ja trotzdem Gott ist da und ich Gott erfahren. So, egal wie verzweifelt man dann ist. Also manchmal sieht man das ja dann in dem Moment selbst nicht, sondern erst in der Rückschau, wie das bei dem Gedicht Spuren im Sand halt ist. Und, ja, aber ich glaube nicht, dass ich das ausschließe, wie die Eingangsfrage. So, ne? Also ich habe das nicht in der Hand, was mein Kind für eine Zukunft erleben wird Und ich möchte dann halt einfach versuchen, dem Kind das Rüstzeug mitzugeben, dann Krisen zu schaffen. Und ich glaube ganz fest, dass Gott das bei uns auch so sieht. Und ja, vielleicht bin ich da auch eher in der Prozesstheologie mittlerweile als angekommen, als in dem, warum lässt Gott das Leid zu? Und wenn es Kriege und Seuchen und das alles gibt, warum, also dann kann er uns ja gar nicht lieben. Diese Frage stelle ich gar nicht mehr. Mhm. Ich bin auch nicht mehr bei der Frage, wozu macht Gott das? So, wo ich dann in jeder Krise einen Zweck für mich rausziehen muss, sondern eher halt, Gott ist halt bei mir und Gott begleitet mich und ist halt mein Vater an meiner Hand. Mhm. Oder meine Mutter. Je nach Strömung, welche Gottesbilder man da gerade hat, aber im Prinzip.
Mhm. Erzähl noch mal ein bisschen was über dieses Zeltlager, auf das du da als Kind gekommen bist. Wer hat das veranstaltet und wie hast du das als Kind erlebt? Das war ja bestimmt ein Erlebnis, nehme ich mal an, oder?
Ja, es waren Abenteuercamps. Indianercamps haben wir die damals, hießen die damals noch, wo alles halt unter diesem Motto Indianer stand. Mittlerweile heißt die nur noch Abenteuercamps, auch aus Gründen des Respekts der Native Americans und dass man sich ja sonst immer in der, wenn man sich in diesen, sich mit anderen Kulturen, Völkern und so beschäftigt, immer nur das Beste rauspickt und eben gar nicht diesen, das andere gar nicht erfassen kann. Wir wollten das nicht weiter reproduzieren. Deshalb sind wir jetzt Abenteuercamps, aber damals waren es Indianercamps und ich glaube, mein Vater fand das total attraktiv, mich da anzumelden, weil ich Indianer total spannend fand.
Nur noch mal als kleinen Einschub, das waren Camps ausschließlich für Kinder von Strafgefangenen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und die ersten Camps davon gab es in Anfang der 90er Jahre in NRW. Ich bin mir gar nicht so sicher, wann die ersten Camps waren. Heute macht das der Verein Echtsein in Nordrhein-Westfalen. Und der Verein AFEC e.V. hat das in Frankfurt dann kennengelernt im Rahmen der Gefängnismission, die gemacht haben, dass die dann irgendwann gesehen haben, boah, es gibt hier auch was für Kinder. Und die waren dann aber so als Praktikanten mit in dem Camp und haben das dann angefangen in Hessen aufzubauen, 1994 das erste Mal. Und 1999 war ich dann da auch das erste Mal mit dabei. Ich glaube, seit 1998 ist dann eine Mitarbeiterin, muss 98 gewesen sein, eine Mitarbeiterin nach Sachsen gegangen und hat in Sachsen Camps gegründet. Und jetzt gibt es die noch in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen auch immer mal. Aber genau, es breitet sich aus, die Arbeit, und ist ja auch hochgradig, also ich empfinde sie als hochgradig relevant. Genau, eben weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus man im Alltag als Kind, man erzählt nicht, mein Vater ist im Gefängnis. Also man, eigentlich wird einem eingebläut, erzählt es auf gar keinen Fall.
Es ist ja schambehaftet.
Genau, irgendwie, genau. Vorurteile, die da dran hängen. Dann natürlich auch, und dass dann auch, dass man in so eine Art Sippenhaft genommen wird, dann ist die Mutter auch gleich eine Kriminelle und die Kinder auch, und es gäbe keine Moralerziehung. Genau, und das genau so sind wir halt auch in die Schule gegangen. Mhm. Und das hat natürlich diese sicheren Häfen, von denen ich eingangs erzählt habe, noch stärker gemacht, weil das waren ja Orte, wo man auch darüber sprechen konnte. So, wo wir uns voll zumuten konnten. Was aber auch nicht heißt, dass ich keine Schulfreundinnen habe, denen man nicht vertrauen kann oder so, ne? Oder denen ich nicht vertraut habe. Manchmal war das dann auch gar nicht so wichtig, dass mein Vater im Gefängnis war. Es war ja normal. Genau, aber in den Camps lernt man ja dann andere Kinder kennen. Man begegnet anderen Vätern, man begegnet anderen Müttern, auch als teilnehmendes Kind, ne? Also wenn die dann abholen. Und ja, man hat einen Ort, wo man irgendwie darüber sprechen kann, wenn man das möchte. Also einer dieser Grundsätze in dieser Arbeit ist, dass die gar nicht mehr sagen, also gar nicht hingehen, dein Vater ist im Gefängnis, was hat er denn gemacht? Und das ist auch nicht bei den Müttern Thema, was hat ihr Mann denn gemacht? Überhaupt gar nicht. Wir warten drauf, dass die Kinder uns das erzählen oder es ansprechen. Und dann sind wir da.
Muss man ein klein bisschen vorgreifen. vielleicht wird der eine oder andere Hörer jetzt denken, du berichtest jetzt darüber, über diese Arbeit aus zwei Perspektiven. Du bist selbst als Kind dort gewesen und arbeitest heute aktiv bei diesen Ferienlagern mit, als Mitarbeiterin.
Ja, ich leite den Verein in Hessen und die Camps in Hessen.
Okay, alles klar. Nur das einfach schon mal zur Klärung, um die Verwirrung da vielleicht ein bisschen aufzulösen. Ja. Genau. Kannst du dich noch so erinnern, gab es so einen Punkt damals auf dem Lager, wo dir, ich weiß nicht, so ein Stück das Herz übergegangen ist? Gab es so einen bestimmten Punkt, wo du Gottes Liebe besonders gespürt hast? Oder war das eher was Prozesshaftes bei dir? Wie hast du das selbst erfahren in diesem Ferienlager?
Ich fand das einfach, ich fand Jesus, glaube ich, als Person und als Gott, also das kann ich gar nicht in Frage gestellt, ist Jesus Gott oder so damals. Ne? Es war halt einfach so, ja, Jesus ist Gott, Gott. Also ist das so. Das ist für mich heute auch noch so. Das, natürlich habe ich es mittlerweile mal in Frage gestellt, aber ich komme immer wieder an selben Ergebnis an. Also, und ich glaube, ich hatte keine expliziten Momente so, sondern es ist eher so dieses große Ganze dann gewesen damals. Und dass mich diese Geschichten und das, was er gemacht hat und wie er auf die Menschen reagiert hat, immer sehr berührt hat. Und das,
vielleicht also, auch das, ich vermute jetzt einfach mal, vielleicht auch das Vorurteilsfreie von Jesus.
Ja, sicherlich.
Das hast du ja sicherlich nicht immer erlebt im Alltag, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also wir alle, ich auch, also alle Kinder, deren Eltern in Haft sind, erfahren, haben immer das Gefühl, sie sind anders. Mhm. Immer. Und da findet man natürlich in den Erzählungen und den Gleichnissen und Wunderheilungen von Jesus einen Ort. Weil die Menschen sind ja auch meistens anders als die anderen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, ja.
Mhm. Und dann bist du von diesem Ferienlager gekommen. Ich weiß nicht, wie lange war das? 2 Wochen? 3 Wochen?
10 Tage.
Mhm. Ja.
Jetzt sind wir bei 8 angekommen. Wir haben das ein bisschen eingekürzt.
Ja. Da bist du dann nach Hause gekommen und dann war plötzlich der Alltag wieder da. Vermute ich mal. Mhm. Und dann waren wieder die alten Vorurteile, keine Ahnung, von den Nachbarn, von den Mitschülern, wie auch immer wieder da.
Ja, meine Mitschüler wussten ja gar nicht, dass mein Vater in Haft ist. Also wir haben es ja nie erzählt.
Ja, ne? Okay.
So, und die Nachbarn auch, wir sind dann weggezogen aus dem Ort, wo das alles passiert ist. Und also wo wir damals gelebt haben, als mein Vater verhaftet wurde. Und deshalb wusste mein Umfeld das nicht. Aber es war immer die Angst vor den Reaktionen, weshalb man es nicht erzählt hat.
Ja, ist klar. Und trotzdem stelle ich mir vor, also 10 Tage warst du da in so einem Camp, ich sag mal, wo du bedingungslose Annahme erfahren hast. Da ging es nicht darum, wer bin ich, wer ist mein Vater gewesen, was hat er gemacht und so weiter und so fort. Und dann plumpst man wieder in den Alltag zurück. Was war plötzlich trotzdem anders?
Ich glaube, dass man immer wieder zurück möchte in das Camp. Ich weiß auch nicht, ob das sicherlich ein Mix von den Mitarbeitern und dem, was sie über Gott erzählen, wie sie Gott da auch verkörpern. Aber natürlich auch, wer möchte schon die ganze Zeit in der Schule sitzen?
Das stimmt auch.
Also, ne? Ja. Genau. Und ansonsten anders. Ich bin vorher schon in den Kindergottesdienst gegangen von unserer Gemeinde und danach dann auch. Und was dann für mich anders wurde, ist, dass ich mich unbedingt taufen lassen wollte. Mhm. Also meine Eltern hatten gesagt, sie möchten das uns Kindern selbst überlassen. Und ich bin diesen Taufweg dann auch gegangen, meine Schwester zum Beispiel nicht. Und das war dann recht anders, sodass ich dann 2 Jahre später dann mich auch hab taufen lassen. Genau, das ist jetzt 23 Jahre her. Vorletztes Wochenende war Jubiläum.
Mhm. Ja. Du hast erzählt, inzwischen leitest du selbst diese Arbeit in Hessen. Jahr für Jahr veranstaltet ihr diese Feriencamps. Jetzt liegen da natürlich ein paar Jährchen dazwischen, aber was hat dich bewogen, selbst dann aktiv als Mitarbeiterin zu werden? Was war so der Anlass? Wo hat es sozusagen dich erwischt, dass du gesagt hast, da will ich nicht nur sozusagen profitieren, da möchte ich auch was weitergeben?
Ich glaube, manche Fragen stellt man sich da so gar nicht, sondern man macht das einfach. Und als ich mit 13 das letzte Mal da war, alle anderen 13-Jährigen, ich komme als Mitarbeiter auch wieder, ich will wiederkommen und so, Das ist auch jetzt noch so, sagen auch alle immer. Ne? Die meisten kommen natürlich nicht wieder. Und wir haben halt, oder der Verein hat immer auch so Zwischenfreizeiten noch, also vor allem eine Familienfreizeit im Januar, wo dann halt auch alle, die ganzen Familien kommen können. Es geht dann immer ein Wochenende. Und dadurch war, meine Familie war nie mit dabei. Also ich bin da halt immer hingefahren und der Rest ist zu Hause geblieben. Aber dadurch hatte ich dann halt weiterhin Kontakt. Und die Mitarbeiterinnen, die ich hatte, die sich um mich gekümmert haben die Jahre vorher, haben sich auch immer so drumherum sehr in mich investiert. Also dieser Kontakt ist erstmal geblieben. Und das finde ich auch immer noch richtig krass, dieses Invest, was sie damals gebracht haben.
Das war alles ehrenamtlich, nehme ich an?
Ist alles ehrenamtlich, genau. Mhm. Und auch in so einem Grad ehrenamtlich, dass man auch nicht mal Benzinkosten erstatten kann, weil wir immer nur kein Geld dafür haben. Ja, also da war ist der Kontakt ist geblieben. Ja, und dann war man halt irgendwann 16 und dann bin ich diesen Mitarbeiterprozess durchgegangen. Also gibt es dann verschiedene Freizeiten, die man mitmachen muss und Mitarbeiterschulungen und dann kann man halt mitarbeiten. Das habe ich gemacht. Und zwischenzeitlich war mein Vater ja schon verstorben und ich hatte auch eine Gemeinde gefunden in Göttingen, in die ich dann gegangen bin, auch in die Jugendgruppe und so. Und da ist dann aber auch irgendwie so dieses wirklich das passiert, dass ich mich da wirklich auch in dieser Gemeindegruppe immer anders gefühlt habe. So, oder mir halt signalisiert wurde, dass ich anders war. Ich habe das dann, glaube ich, auch ein bisschen damit gespielt, dass ich mich so dem Punk zugewendet habe und auch meine Haare gefärbt habe und zuerst waren sie grün, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. und ich dann immer freitags nach der Jugendgruppe in die Stadt gegangen bin und mit den Punks abgehangen habe. Und das war das sehr auf krasse Fronten gestoßen in meiner Gemeinde, weil angeblich macht man das nicht, weil die könnten mich ja versauen. Und damals bin ich jetzt schon so richtig auch offen damit umgegangen, dass mein Vater in Haft war. Und ich glaube, viele aus der Gemeinde oder so jüngere Mütter oder auch mein Jugendleiter leider auch, waren so, ja, wenn sie Jesus in ihrem Leben hat, dann macht sie das doch automatisch nicht mehr, mit diesen Leuten abzuhängen.
Also so ein bisschen Gleichsetzung von, ich sag mal in Anführungszeichen, gut bürgerlichem Leben und Christsein, ja?
Ja. Mhm. Ja. Heute denke ich halt, ich muss mein Leben nicht sortiert haben, um von Jesus erzählen zu können. Ja. So, und ich wenn ich nur darauf warte, dass die Leute zu mir kommen, bringt es auch nichts. Also man muss schon direkt hingehen. Und ich habe richtig viel von Jesus geredet damals. Also richtig krass. Aber wie gesagt, also diese Front, die ich da in meiner Gemeinde hatte, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Also ich hatte dann meine 2, 3 Freundinnen, die es ähnlich empfunden haben wie ich. Eine hat heute auch komplett dekonstruiert. Das ist ein bisschen schade, aber gut, ihr Weg. Ne, muss man dann ja akzeptieren. Ja, und ich wusste aber, es gibt so einen Ort, wo ich halt sein kann und wo ich Jesus erleben kann, wo die Mitarbeiter da eben nicht 100% drauf bestehen oder wo das nicht im Zentrum steht, dass du Freitagabend nach der Jugendgruppe ein Bier getrunken hast. So, und das war halt affig. Und deshalb wollte ich dann da auch unbedingt wieder hin mit 16. Dann auch das Camp gemacht und ja, ich glaube, es war zu hart für mich. Ich bin dann erstmal wieder ausgeschert. So, und also habe das nur ein Jahr dann gemacht.
Ja, was war daran so hart? War es die Konfrontation mit anderen Kindern, die das gleiche Schicksal geteilt haben? Oder was war es?
Ja. Mhm. Nicht die eigene Konfrontation mit dem eigenen Schicksal, aber die Konfrontation mit den Kindern. Ich habe damals gelernt oder erkannt, dass meine Mutter, dass ich einfach richtig Glück habe in diesem Milieu, in dem ich bin. Also, dass ich trotzdem, also das war ja auch noch so eine Zeit, wo ich in Göttingen auch ehemalige Komplizen und Freunde meines Vaters auf der Straße getroffen habe. Man läuft sich über den Weg, hi, hi. Und wenn dann jemand mal lange nicht da war, habe ich mich gefragt, okay, der ist bestimmt wieder im Knast. So, das war für mich normal. Und trotzdem hat meine Mutter immer total, also sie selber ist überhaupt nicht kriminell gewesen, trinkt keinen Tropfen Alkohol. Zum Beispiel und hält sich da eigentlich total von fern, ist Sozialarbeiterin. Genau, und ihr war immer sehr wichtig, dass wir sauber zur Schule gehen, dass wir gut ausgestattet sind, dass sie da ist, wenn wir nach Hause kommen. Also wegen dieser Verlusterfahrung von meinem Vater und dieser Verhaftung heißt, sie hat auch nicht viel gearbeitet. da ging viel Kinderarmut mit einher, so, oder halt Armut überhaupt. Heute sagt man ja, die Leute sind armutsgefährdet, das ist einfach nur ein Begriff für Armut. Ja, und sie war halt da. Sie hat darauf Wert gelegt, dass wir unsere Schule machen. Wir durften auch nicht jobben nebenher. Sie hat gesagt, dann geht zu viel Energie dafür drauf und euer Job ist die Schule. Okay. Und ihr müsst diese Schule gut machen. Und ihr geht da mit gewaschenen Haaren hin. So, also da hat sie sehr, sehr drauf geachtet, auch wenn unsere Kleidung immer gebraucht war und sowas, ne? Aber das war wirklich, dann hatte ich eine Differenzerfahrung zu dem, was ich im Camp erlebt habe. Ich weiß noch, dass ich, oh, wir hatten Bio-Essen in den 2000ern. So, also das, wo das nicht bei Lidl zum Einkaufen war oder so, ne? Also wo sie da super auch auf unsere Ernährung und so geachtet hat. Genau, und ich war halt im Camp und hatte da zwei kleine Mädels und die haben sich immer total auf das Essen gestürzt und hatten viel zu viel auf den Teller und haben dann halt fast, also natürlich nicht alles essen können, ist klar. Und ich so nach 3 Tagen habe ich mal gedacht, ja, nimm dir doch ein bisschen weniger, kannst du später auch was nehmen. Und dann sagen die, ja, wir kriegen zu Hause nichts. So wie? Ja, wir kriegen halt manchmal einen Toast mit Nutella. Und das hat mich so geschockt damals. Das waren so Sachen, die mich richtig geschockt haben. Oder dass die Kinder ankommen mit ohne Zahnbürsten. Vollkommen absurd für mich. Sie natürlich auch als Teenie oder so als Kind dann auch rebelliert gegen Zähneputzen. Welches Kind macht das nicht? Aber ja, oder dass einfach zu wenig Kleidung eingepackt ist und oder dreckige Kleidung eingepackt ist. Vielleicht, weil es keine Kleidung gibt, aber warum auch immer, es hat Sinn. Aus Sicht der Eltern hat es Sinn, aber das war damals zu hart für mich. Plus dann halt, dass die Kinder tagsüber lachen und wir hatten ein Kind, das hat nachts nur so geschrien. So geschrien. Und solche Albträume gehabt. Und das fand ich, das ist nochmal eine andere Qualität, das als Mitarbeiterin durchzumachen und zu sehen, damit so krass konfrontiert zu sein, als Kind das durchzulaufen und immer nur die lachenden Kinder zu sehen und nicht zu sehen, wie sieht das Gepäck aus und nicht zu hören, was die da für Essensverhältnisse haben. Ja. Und das war, ja, dann hatte ich noch parallel mit meiner Gemeinde so einen Clash. Da ging es um die Rolle der Frau in der Gemeinde und mich da sehr mit meinem Jugendleiter angelegt. Man auch viele Verletzungen passiert, also bei mir so von Leitungsebene, dass ich dann halt gedacht habe, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Gott. Ich habe das dann auf Gott projiziert, weil das Gottes Bodenpersonal mich so behandelt und dann wollte ich das nicht mehr. Und dann hatte ich die ersten Studienjahre. Als ich dann Göttingen verlassen habe, war das für mich auch ein leichter Cut, mir hier keine neue Gemeinde in Hannover zu suchen. Und dann war das Thema erstmal für mich durch. Und zurückgekommen zu AFEC bin ich dann, ich hatte immer Kontakt zu den Mitarbeiterinnen, meinen Betreuerinnen, immer. Und auch meine Patentante ist auch gläubig. Und die hat mich auch immer rangehalten. Also Jesus war nie weg, Gott war nie weg. Aber ich habe es halt nicht mehr in dieser Gemeinschaft gesucht und das Camp für mich war zu hart. Okay. Und ich habe dann, da ist einer unserer Mitarbeiter gestorben. Habe ich eine E-Mail bekommen, dass Uli halt verstorben ist. Und das war für mich so ein krasser Typ, einfach als Kind und auch als 16-Jährige. Und dann
Vorbild,
halt,
nehme ich immer an? Hm? Ein Vorbild?
Oder? Ja. Mhm. Ein Vorbild. Und ich habe damals geraucht. Und wir standen da mit 16 so. Und weil meine Gemeinde immer gesagt hat, oh, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und du darfst das nicht und lass das sein und so. Immer diese Konfrontation hatte mit denen, habe ich ihn dann gefragt, so, warum rauchst du eigentlich? Weil er war der Christ schlechthin, ne? So, wirklich, der war so krass. Von dem habe ich auch gelernt, wenn du jemanden nicht magst, mach ihn nicht zum Feind und hör auf, schlecht über ihn zu reden, mach ihn dir zum Freund. Für mich bis heute ein Grundsatz. Irgendwie, weil es gibt immer in jedem Menschen etwas, was ich mögen kann und oder lieben kann sogar. Und das habe ich von ihm gelernt. Und der war so krass und raucht. Und das war bei mir so eine Dissonanz. Ich habe das gar nicht verstanden irgendwie. Und ich ihn mal gefragt und dann sagt er, weißt du, Lisa, diese Sünde ist sichtbar. Was meinst du, was die anderen alles machen, was wir nicht sehen? Das hat mich so geheilt. Und als der gestorben ist, das war richtig, richtig schlimm für mich. Und da bin ich dann zu der Beerdigung gefahren, zu der Familie, zu der Trauerfeier. Und da habe ich dann beschlossen, ich arbeite wieder mit. Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, was kann eine einzelne Person mit einem Satz und dem Erleben seiner Persönlichkeit eigentlich so bewirken bei einem Einzelnen. Das war für mich ganz zentral. Mhm. Genau, dann bin ich wieder mitgefahren. Und dann über die Jahre ein Überalterungsproblem. Die Mitarbeiter alle 60 plus waren. Ich war dann lange die Jüngste. Jetzt bin ich Mittelfeld, sagen wir mal so. Und wo dann auch einfach die Frage war, stand dieser Verein jetzt vor der Auflösung? Wir haben dann versucht, also gehört zu einer Baptistis, also die Mitarbeiter, die es gegründet haben, gehen überwiegend in eine baptistische Gemeinde in Frankfurt höchst. Und die hatten dann überlegt, ob man das an die Gemeinde andockt, bei denen noch, ob die das übernehmen wollen. Aber das ging da irgendwie nicht die wollten das nicht. Und dann war die Frage, ja, wie machen wir weiter? Und dann haben mein Co-Leiter Basti und ich gesagt, okay, wir versuchen das. Und arbeiten da jetzt seit 2020 haben wir den Vorsitzenden, die Leitung übernommen, 2021 dann den Vorsitzenden des Vereins. Mhm. Genau, und seitdem arbeiten wir daran, dass das weiterläuft. Und es läuft. Wir kriegen mehr Kinder, kriegen mehr Mitarbeiter. Also es hatte sich dann über die Jahre 2017, 18 waren wir 10 Mitarbeiter. Und jetzt waren wir dieses Jahr 18. Das ist ein guter Schlüssel. Und ich glaube, oder wir haben immer gewusst, wir kriegen so viele Kinder, wie wir als Mitarbeiter stemmen können. Und haben uns immer geärgert, dass wir so wenig Kinder hatten, also 10, 11. So, aber es war für uns auch immer klar, wir machen es trotzdem, weil für dieses eine Kind ist es wichtig, nach den Ferien erzählen zu können, was es erlebt hat. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, wir machen weiter Werbung, wir wollen da nicht aufgeben. Und jetzt hatten wir dieses Jahr auch wieder 8 neue Kindereinladungen. Also ich glaube, es waren 17 Kinder, Kinderanmeldungen, 17 Kinder waren wir und wir waren 19 Mitarbeiter. Mhm. Das zeigt uns auch, das darf auf jeden Fall nicht aufhören. Sonst würden wir nicht so ein Wachstum bekommen. Also ich meine, wenn ich auf Gottes Stimme höre, dann muss er sowieso mit einem Baseballschläger da irgendwie auf meinen Kopf einhauen, weil ich dann auch sehr stur bin und das Ding nicht einfach so aufgeben würde. Aber wahrscheinlich würde ich das Ding aufgeben, wenn es keine Kinderanmeldung gäbe oder wirklich keine Mitarbeiter. Ja. Aber es läuft und das ist gut.
Wie kommen die Kinder oder ich vermute mal, oft sind es ja die Eltern mit euch in Kontakt? Wie ergibt sich das? Wie finden die Kinder zu euch in diese Freizeiten?
Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Das fragen wir uns auch jetzt seit 2 Jahren regelmäßig und wir müssen das unbedingt mal evaluieren. Wir haben jetzt auf die nächsten Anmeldungen einfach mal, wie habt ihr von uns gehört?
Also ich tippe mal auf Mund-zu-Mund-Propaganda oder was ist?
Nee, auch nicht. Also wir verschicken ja unsere Einladungen direkt in die Gefängnisse, weil die Idee immer noch ist, dass die Väter oder die Mütter halt die Kinder anmelden sollen. Dann verschicken wir die in manche straffälligen Hilfen und wir verschicken die, wir geben ab und zu mal welchen Leuten welche mit. Mhm. Und wir hatten jetzt letztes Jahr 2 Kinder, die über ein Jugendamt zu uns kamen. Da ist der Vater gerade in Haft genommen worden, 6 Wochen erst. Die Kinder waren bei der Oma, die Mutter ist weit weg, keine Ahnung, wo die ist. Und hat auch eine Drogengeschichte oder Problematik. Und da hat das Jugendamt einfach, um die Oma zu entlasten, gesagt, hier, es gibt dieses Angebot. Und die war total dankbar darüber und dann waren die Kinder bei uns. Und die empfindet uns auch als wirklich Hilfsnetzwerk, weil sich da auch speziell eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter sehr rein investieren. Ne? Dann ging dann natürlich auch immer so, als Beispiel, so Finanzprobleme mit einher. Dann ist der Hauptverdiener nicht mehr da und dann kann das Kind halt nicht mehr zum Karate. So, und dann fällt das weg und dann hat einer unserer Mitarbeiter das halt beobachtet, so, ey, die ist total gut im Sport und macht halt, die ist 7 ist die, und macht Liegestütze und so und dann hat er mal so nachgefragt und ja, ich habe Karate gemacht, aber jetzt geht das nicht mehr wegen Geld. Und dann hat er für ein Jahr den Vereinsbeitrag zum Beispiel übernommen. Mhm. Das sind dann so natürlich private Netzwerke aus Nächstenliebe, aber die sich halt aus solchen Sachen ergeben. Mhm. Ja, aber Mund-zu-Mund-Propaganda würde ja auch bedeuten, dass man selber Leute kennt, wo die auch in Haft sind. Mhm. Und das ist ja, wenn Papa in Haft ist, ist ja eigentlich der Zugriff auf die Komplizen eigentlich auch nicht gegeben, wenn es dann Komplizen gibt überhaupt. Ne? Also, dass ich die kannte, war Zufall, weil mein Vater mir die vorgestellt hat. Das war so in der Stadt Fahrrad gefahren und dann, hi, das ist der und der, mit dem habe ich das und das gemacht. So, also das erzählt man dem kleinen Kind ja so auch nicht. Ja, also die kriegen, dann haben wir noch welche aus Gemeinden und ich glaube, dass in Gemeinden, die halt von uns hören und die dann auch evangelistisch unterwegs sind oder die dann zu Leuten hingehen, ne, und nicht die Leute nur kommen lassen, dass da auch Sachen dann weitergegeben werden. Und ansonsten halt über die Gefängnisse. Ne?
Wenn du dich so an die letzten Ferienlager zurückerinnerst, was sind deine besonderen Höhepunkte, deine besonderen Highlights auf diesen Ferienlager, wo du sagst, genau deshalb ist es wert, dass ich das mache, genau deshalb tue ich das? Gibt es sowas, wo dir das Herz übergeht?
Also vor allem, wenn die ehemaligen Kinder wiederkommen als Mitarbeiter. Da haben wir immer so zwischen 5 und 7, die dann bei uns mitarbeiten wollen, die auch glauben, die mit Jesus gehen, durch ihr Leben gehen. Ja, das, also vor allem das, so in der Langzeitsicht, ne, dass es halt wirklich eine effektive Arbeit ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch so kleine Erlebnisse. So, also dass die Kinder dann ankommen und alleine wie die sich freuen, einen wiederzusehen. So, dann diese Umarmungen auf Hüfthöhe und so, oh, so schön, und nimm mich in den Arm und heb mich hoch und mach was mit mir. Und so diese Freude einfach, diese, ja, die kann man auf vielen, vielen Ebenen sehen. Und dann finde ich auch immer spannend, wenn dann so Kinder eigentlich eine Null-Bock-Haltung irgendwie nach außen sind. Keine Lust auf Basteln, keine Lust auf Waldhüttenbau, Wasserrutsche mache ich nicht. Und sie kommen am Ende doch wieder. So, und man weiß, es liegt nicht an den Eltern. Das haben wir auch manchmal, dass die Eltern dann unbedingt wollen, dass die dann kommen. Aber kommen von sich wieder, von sich aus wieder. Kommen auch zu unseren Januar-Freizeiten von sich aus. Also da ist irgendetwas. Das finde ich schön. Ich kann nicht jetzt so ganz spezielle Sachen ad hoc jetzt nicht erzählen, weil ich glaube, würde ich zu doll in die Geschichten der Kinder gehen.
Ja, ist klar, natürlich. Das ist hier nicht der Raum. Das verstehe ich. Klar. Lisa, du hast, ich sag mal, immer wieder, ohne dass ich das jetzt als anklagend empfunden habe, aber doch einfach, du hast es beschrieben, dass du immer wieder auch Erfahrung gemacht hast, sag ich mal, in klassischen christlichen Gemeinden, möchte ich sie jetzt mal nennen, wo du gesagt hast, naja, da ist, so habe ich dich jedenfalls verstanden, da ist nicht unbedingt immer von vornherein die große Offenheit für Menschen da, die eben einen Hintergrund haben, so wie du ihn selbst geschildert hast von dir selbst. Nun können wir in einem Gespräch, sage ich mal, nicht die ganze christliche Community in Deutschland umkrempeln. Aber vielleicht stelle ich mal die Frage, wenn Gott dich fragen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch bei mir frei, was ich in Gemeinden verändern könnte, verändern sollte, damit Menschen, die aus Gründen, wie wir sie jetzt in diesem Gespräch hier dargelegt haben, denen es schwerfällt, die Liebe Gottes für sich anzunehmen. Was müsste sich ändern in Gemeinden, damit genau das passiert?
Der Wunsch, den würde Gott mir nicht erfüllen, weil das mit dem freien Willen korrelieren würde. Aber
trotzdem, aber wir dürfen ja träumen.
Ja, eine Utopie. Ich würde mir wünschen, dass die Christinnen und Christen Gottes Gnade wirklich richtig tiefgreifend erfahren, bis in die letzten Faser ihres Seins, Fußnagel, Haarspitze, Herzfaser, ist mir vollkommen egal. Also wirklich richtig diese Gnade Gottes erfahren und dann daraus eine Lehre ziehen und mehrere. Und eine davon, dass es die ist, dass Gott ja nicht dafür da ist, dass wir auf einen Schlag total perfekt leben, sondern dass wir darauf vertrauen können, dass Gott uns wirklich bedingungslos liebt und dass dieser, also Jesus für uns gestorben ist und aus dieser Gnade, die er uns da angedeihen lässt, wie soll ich das jetzt sagen, also auch so eine Nachsicht mit anderen Menschen erwächst. Mhm. Also, dass man einfach aufhört, oh, du lebst unverheiratet mit jemandem zusammen, das geht gar nicht. Du bist homosexuell, das geht gar nicht. Also es ist so eine Frage, wo sich die Christenheit dran scheidet. Aber es ist doch egal. Es ist halt, es ist für, ich glaube, für Gott ist das so erstmal nicht wichtig. Ne? Das ist so, wie Uli halt gesagt hat, wenn es Sünde ist, ist das eine offensichtliche Sünde und die anderen haben diese nicht sichtbaren Sünden. Es gibt auch so eine tolle Erzählung von Adrian Plus, der Besuch geschrieben hat und in der Besuch kommt Jesus zurück in unsere Gemeindekultur und da wird kommt einer und will unbedingt mit ihm reden, weil er halt schwul ist und er sagt, ich muss unbedingt mit Jesus reden und er geht dann zum Gespräch mit Jesus und der Mensch, die Figur, die sich um Jesus halt auf dieser Welt kümmert und so dieses ganze Administrative macht und Terminpläne und so weiter, ist total nervös. Und dann kommt noch der Gemeindeälteste und sagt, ja, wieso geht er denn jetzt zu ihm? Er hätte es auch mit mir klären können und so. Und in dieser Erzählung wird so klar, dass diese Zwischeninstanz, dieses, wo man dann hingeht, wenn man ein Problem hat mit einer Sache, so, und ein Problembewusstsein mit einer Sache schon entwickelt hat, dass da dann so eine Mauer ist. Irgendwie. Und das ist total cool, weil am Ende löst es sich auf, er kommt dann raus und dann fragen alle so, und wie war's? Und denken, er ist total geheilt und ist halt nicht mehr homosexuell. Und dann sagt der Homosexuelle aber einfach nur, ja, ich habe ihm mein Problem gesagt und haben über Fußball geredet. Weil ihn das interessiert hat, was mich bewegt. Und das, ich glaube, Adrian Plus trifft hier ziemlich genau, was wie Jesus auf Menschen auch guckt. Nicht, dass die Sünde egal ist. So, überhaupt nicht. Das möchte ich nicht sagen. Aber erstmal so die Frage, was ist eigentlich Sünde, ist, glaube ich, immer in der Zeit selber auch ein Thema. Auch wenn Gott zeitlos ist, kann ich schwer erklären. Aber halt dieses, dass ich selber oder das Christen selber, ich ja auch, das Äußere sehen und das immer beurteilen und dann dadurch auch eine Front aufmachen und die Leute abweisen und sie nicht kommen können, so wie sie sind. Und ich glaube wirklich, wenn man Gottes Gnade wirklich richtig bis in die letzten Faser seines Seins verstanden hat und erfahren hat vor allem auch, dass man dann richtig gut mit Gott gehen kann. Und mein Wunsch wäre, dass Gemeinden das mehr verinnerlichen. Und dass sie auf die Menschen zugehen. Und zwar einfach nur, weil sie die Leute kennenlernen wollen, nicht weil sie eine Bekehrungspropaganda im Hintergrund haben. Ich glaube, das schreckt auch sehr ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut erklärt habe.
Ich denke schon. Und ich würde es auch gerne als Schlusswort für unser Interview stehen lassen. Lisa Dobke, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Wünsche dir weiterhin für deine Arbeit, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, als Lehrerin, aber auch natürlich mit den Kindern, mit denen ihr jedes Jahr zusammenarbeitet, ganz viel Segen und natürlich als bald Mama auch alles Gute und danke, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch und die Möglichkeit.
Ja, auch ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Oliver Jeske. Schön, dass Sie zugehört haben. Alles Weitere, auch ein Link zu der Arbeit von AFEC, finden Sie bei uns im Internet auf erfplus.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.